Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Unser kulturelles Gedächtnis reicht weit über die Erinnerung der Lebenden hinaus. Es umfasst Jahrtausende. Bilder, Texte, Riten sind darin erfasst, die helfen, das Selbstverständnis der Gesellschaft zu definieren. Das ist stark vereinfacht. Das Konzept, das die Kulturwissenschaftler Jan Assmann und seine Frau Aleida entwickelt haben. Soeben hat Assmann an der Universität Münster eine nach dem Philosophen Hans Blumenberg benannte Gastprofessur übernommen. In seinem ersten Workshop hat er sich mit dem kulturellen Gedächtnis im Zeitalter der digitalen Medien auseinandergesetzt. Über die Rolle des Internets dabei habe ich gestern mit ihm gesprochen.
Ich gehe einmal davon aus, dass das Internet nicht zum Zwecke des kulturellen Gedächtnisses erfunden und entwickelt wurde. Also das kulturelle Gedächtnis, sagen wir mal, entspricht einem Grundbedürfnis einer Kultur nach Nachhaltigkeit, nach Reproduktion, sich in die Generationenfolge zu überliefern. Also ein Bedürfnis nach Überlieferung. Und das, würde ich mal sagen, ist nicht die Grundfunktion des Internets, sondern da geht es doch ganz anders darum, alles Mögliche zu Wort kommen zu lassen und allen Möglichen den Zugang zu dem eröffnen, was da zu Wort kommt. Und meine Zweifel in Bezug auf die Speichermöglichkeiten, also die Nachhaltigkeit dessen, was da zu Wort kommt, die gründen sich nicht auf Forschung. Ich habe darüber nie geforscht, sondern die gründen sich nur auf meine Erfahrung eines Users. Und da passiert es mir immer wieder, dass ich da nochmal auf etwas zurückkommen will, was ich interessant fand. Und dann feststellen musste, das gibt es gar nicht mehr oder Fehler 405, Seite gelöscht oder so. Also auf das Internet als Speichermedium, würde ich mal sagen, kann man sich nicht verlassen.
Ihre Erfahrung kann ich natürlich teilen, das geht mir ganz genauso. Andererseits ist es natürlich so, dass das Netz als solches zahllose Elemente enthält, die eigentlich zu unserem kulturellen Langzeitgedächtnis gehören. Von den Texten der Kirchenväter über Bilder der Agora in Athen bis zu den Skulpturen auf der Osterinsel.
Ja, völlig richtig. Also zu allem, was da im Internet hochkommt, ja, gehören dann eben auch die traditionellen Inhalte des kulturellen Gedächtnisses. Aber noch vieles, vieles andere. Was da alles so hochkommt, das erscheint auf gleichem Niveau. Während das kulturelle Gedächtnis, der immer so eine gewisse, sagen wir mal, Relevanzperspektive und auch einen Identitätsfokus hat. Das muss sich auf unsere Vergangenheit beziehen, das muss für unser Selbstbild bedeutsam sein. Und das spielt ja im Internet gar keine Rolle. Da findet man zwar alles, aber das hat man im Kopf. Man findet es dann im Internet. Aber das Internet, sagen wir einmal, erzieht einen nicht dazu, sich darum zu kümmern. Das bringt man mit als User oder man bringt es nicht mit. Und die Institutionen, die sich darum kümmern, sind andere.
Welche Einrichtungen sind denn in der Zeit digitaler Medien, digitaler Kommunikation geeignet, die Struktur, die sie im Internet vermissen, für unser kulturelles Gedächtnis vorzugeben?
Ja, es können sich natürlich alle die traditionellen Institutionen und Strukturen, die, sagen wir, für die Pflege und Weiterbildung des kulturellen Gedächtnisses sich entwickelt haben, die können sich auch des Internets bedienen. Wir erleben das ja jetzt gerade in der Corona-Zeit, zum Beispiel die Schule. Die Erziehungsinstitutionen funktionieren ja schlecht und recht auch mit dem Internet und würden ohne das Internet überhaupt nicht funktionieren. Und die Kirche, nicht, behilft sich auch mit Internetauftritten. Also das ist eine sehr gute Form der Ersatzkommunikation. Aber die entscheidenden Impulse, die gehen nicht vom Internet aus, sondern die gehen eben von den Kirchen, von den Schulen, von Universitäten, von allen Bildungsinstitutionen, auch, sagen wir, von Literaturveranstaltungen, Konzertveranstaltungen, alles das, ja, worin sich das kulturelle Gedächtnis perpetuiert und erweitert und so weiter, das findet natürlich auch digitale Formen, Medien. Die sind nur nicht das Wahre, weil sehr vieles von diesen traditionellen Medien und Strukturen auf Präsenz ausgerichtet sind.
Könnte man denn lernen oder auch lehren und vermitteln, wie man im Netz das kulturelle Gedächtnis auffinden kann?
Ja, genau. Darum geht es. Also man kann das Internet eigentlich nur für diese Zwecke benutzen, wenn man weiß, was man sucht. Und dieses Wissen, das kann natürlich, muss Gegenstand der Ausbildung sein. Also es muss unbedingt in den Schulen und auch in den Universitäten, wo das ja nun also schon zu einem gewissen Grade selbstverständlich ist, aber in den Schulen muss es eingeübt werden. Wie geht man mit dem Internet um, ohne sich so überschwemmen zu lassen von all dem Unsinn, den man da halt auch findet?
Ja, daran hapert es vielleicht noch ein bisschen an dieser Ausbildung. Eine Frage, eine kritische Frage noch zum Abschluss, Herr Aßmann. Wenn die Vermittlung unseres kulturellen Langzeitgedächtnisses durch Schulen, durch Kirchen, durch Universitäten, durch Kunsthistoriker erfolgt, dann könnte man natürlich einwenden, dass das doch eine sehr elitäre Form der Erschließung und Strukturierung dieses Gedächtnisses sei. Und genau dagegen wendet sich natürlich das Internet, was komplett offen ist.
Ja, richtig. Das ist natürlich immer das Problem der Kultur gewesen, ja, von Anfang an, dass sie eine Tendenz zum Elitarismus hat. Also die Personen, die Pfleger des kulturellen Gedächtnisses seit Urzeiten, also die Barden, die Schamanen, die Medizinmänner, die Griots und weiter, was sie daneben lassen, das ist natürlich immer eine Elite, weil die Pflege des kulturellen Gedächtnisses einen gewissen Grad an Professionalisierung braucht. Das können nicht alle. Also alle sind natürlich Träger des kollektiven und des kommunikativen Gedächtnisses, des sozialen Gedächtnisses. Da haben alle diffus daran Anteil. Aber das kulturelle Gedächtnis, das bedarf einer gewissen Institutionalisierung und Professionalisierung. Und da ist natürlich die große Chance des Internets, die Zugangsmöglichkeiten enorm zu erweitern und gewissermaßen auch zu demokratisieren. Aber das erfordert eben doch eine gewisse Einübung. Bei diesen Inhalten steht eben Sinn neben Unsinn und Abstruses neben wirklich wichtigem Wissen. Und diese Unterscheidungsmöglichkeit, die muss eingeübt werden. Aber die große Chance ist natürlich, dass man das Elitenproblem der Bildung in gewisser Weise mildern, wenn nicht geradezu lösen kann.